Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Was sich genau abgespielt hat am Golf von Oman, das ist im Moment noch nicht klar. Sicher ist aber, dass mit den mutmaßlichen Angriffen heute auf zwei Tankerschiffe unweit der Küste des Iran, dass sich damit in einer spannungsreichen Region die Spannungen noch einmal verschärfen. Gleich unser erstes Thema. Wirtschaftliche Gründe reichen künftig nicht mehr aus, um das massenhafte Töten männlicher Küken zu rechtfertigen. Das stellt heute das Bundesverwaltungsgericht klar. Trotzdem verfügen die Richter keinen sofortigen Stopp der umstrittenen Praxis. Auch dazu gleich mehr. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May an der Spitze der konservativen Tories in Großbritannien verbucht Boris Johnson heute einen ersten Erfolg. Auch dazu mehr in der kommenden halben Stunde. Und die Entwicklungszusammenarbeit im Wandel ist heute Abend Thema in unserem Hintergrund hier im Deutschlandfunk ab 7:20. Zum zweiten Mal innerhalb nur eines Monats gibt es jetzt einen schweren Vorfall in der Region. Am Golf von Oman vor der iranischen Küste, also in den für den Öltransport wichtigen Gewässern zwischen den Erzfeinden Saudi-Arabien und dem Iran. Im Morgengrauen gehen bei der US-Marine zwei Notrufe ein, betroffen zwei Tanker einer deutschen und einer norwegischen Reederei. Das norwegische Unternehmen Frontline spricht von einer Explosion, will aber einen Angriff nicht bestätigen. Beobachter sorgen sich jetzt über eine, auch im Wortsinne, brandgefährliche Entwicklung. Carsten Kühntopf fasst zusammen.
Viele Meter hoch lodern die Flammen. Eine schwarze Rauchwolke steigt in den Himmel. Fotos einer iranischen Nachrichtenagentur zeigen den Tanker Front Altair, der im Golf von Oman führerlos im Meer treibt. Auch beim Schiff Kokuka Courageous ist keine Besatzung mehr an Bord. Noch weiß niemand sicher, wer die Tanker angegriffen hat und womit. Einige Beobachter im Nahen Osten ordnen die Zwischenfälle aber bereits ein als Antwort des Iran auf die Sanktionen der USA. Mit ihnen wollen die Amerikaner verhindern, dass der Iran weiterhin Erdöl exportiert. Ibrahim Freihat vom Doha-Forschungszentrum im Sender Al Jazeera. Durch eine Eskalation jetzt könnte der Iran geschädigt werden. Aber sollte der Iran hinter diesem Angriff stecken, dann will er damit eine klare Botschaft gesendet haben. Und zwar: Wenn wir kein Öl ausführen dürfen, dann soll auch niemand anderes das tun können. Der iranische Außenminister sprach von verdächtigen Vorfällen und rief alle Mächte in der Region zu Gesprächen auf, um weitere Spannungen zu vermeiden. Iranischen Angaben zufolge nahmen iranische Rettungskräfte die 44 Seeleute der beiden Tanker auf und versorgten sie. Vor einem Monat waren ebenfalls im Golf von Oman bereits 4 Tanker durch Explosionen beschädigt worden. Damals wies der Iran die Vorwürfe von Amerikanern und Saudis zurück, für die Sabotageakte verantwortlich zu sein. Die Vereinigten Arabischen Emirate vermieden zwar jede Schuldzuweisung, sie erklärten aber, nur ein Staat könne eine solch komplexe Operation gegen die Schiffe ausgeführt haben. Die Zwischenfälle jetzt gelten als schwerwiegender als die vor einem Monat. Sie machen es wahrscheinlicher, dass es zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran kommt. Aus Sicht des libanesischen Militärexperten Hisham Jaber ist genau das das Ziel Israels. Der Iran hat kein Interesse an so einem Zwischenfall und es dient ihm nicht. Wer soll es also gewesen sein? Es ist richtig, dass wir keine Beweise haben, aber es gibt viele Staaten, die einen Krieg anstiften wollen. Wir kennen sie alle, allen voran Israel. Netanyahu stachelt zu einem Krieg am Golf an, aber er ahnt nicht, dass er Israel damit großen Gefahren aussetzt. Denn im Falle eines Krieges mit dem Iran würde der Krieg auch den Südlibanon und Syrien erreichen. Die Zwischenfälle im Golf von Oman ereigneten sich auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt, unweit der Straße von Hormuz. Durch diese äußerst schmale Meerenge wird knapp ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert. Auch zahllose Containerschiffe oder Stückgutfrachter sind hier unterwegs. Um die Sicherheit der Schifffahrt in dieser Region zu gewährleisten, ist die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain stationiert. Vor kurzem entsandte Washington zudem den Flugzeugträger Abraham Lincoln in den Golf von Oman. Bisher verzichtete das Pentagon darauf, ihn in den Persischen Golf weiterfahren zu lassen, wohl um den Iran nicht unnötig zu provozieren.
Carsten Kühntopf berichtete über die neuerlichen Vorfälle im Golf von Oman. Übergangsweise darf das massenhafte Töten männlicher Küken also weitergehen. Aber längerfristig hat das Tierwohl Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der Geflügelzüchter. Das sagt heute das Bundesverwaltungsgericht. Weil sich die Aufzucht männlicher Küken nicht rechnet, werden sie jedes Jahr millionenfach direkt nach dem Schlüpfen getötet. Das Bundeslandwirtschaftsministerium spricht von 45 Millionen Jahr für Jahr. Aus Berlin zum Urteil Cecilia Reible.
Die Entscheidung der Leipziger Richter zum Kükentöten ist in Berlin auf ein geteiltes Echo gestoßen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass wirtschaftliche Interessen für sich genommen kein vernünftiger Grund für das Töten von männlichen Küken seien. Dennoch soll die umstrittene Praxis übergangsweise weiter erlaubt bleiben. Und zwar so lange, bis Methoden zur Geschlechtsbestimmung schon im Hühnerei marktreif sind. Der Präsident des Deutschen Geflügelzuchtsverbands, Friedrich Otto Ripke, zeigt sich im NDR zufrieden.
Ich finde das Urteil sehr klug. Es nennt keinen Stichtag, sondern gibt eine Übergangszeit, um diese Verfahren praxisreif zu machen. Wir brauchen für die deutschen Brütereien eine Lösung, die wirklich sauber und sicher funktioniert und die dann auch, sage ich mal, den Ansprüchen der Geflügelwirtschaft entspricht.
Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei werden schon seit einiger Zeit entwickelt. Dabei wird mit einem Laser ein winziges Loch in die Schale gebrannt. So kann dem Ei Flüssigkeit entnommen und auf Geschlechtshormone getestet werden. Männliche Küken würden dann gar nicht erst ausgebrütet werden. Agrarministerin Julia Klöckner ist zuversichtlich, dass die Verfahren bald flächendeckend zum Einsatz kommen werden. Die CDU-Politikerin kündigte an, die Verbände und Unternehmen der Geflügelwirtschaft in die Pflicht zu nehmen.
Ich habe die klare Erwartung an Sie, dass Sie tätig werden und mit den Vertretern der Wirtschaft, auch der Wissenschaft und Verbraucherverbänden werde ich daher auch zeitnah zu einem runden Tisch zusammentrommeln und Sie zusammenrufen. Weil ich fest der Meinung bin, wir brauchen jetzt ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus dem Kükentöten und auch einen klaren Pfad.
Der Opposition reicht das nicht aus. Die Sprecherin für Tierschutz der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, forderte ein Gebot zur Aufzucht männlicher Küken und die Umstellung auf Zweitnutzungsrassen. Dabei handelt es sich um Hühner, die sich sowohl zur Eier- als auch zur Fleischproduktion eignen. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, forderte Klöckner auf, ein Gesetz zum Ausstieg aus dem Kükentöten vorzulegen.
Wenn ein entsprechendes Gesetz erlassen wird, dann ist auch klar, was passiert. Und wenn man sich da weiter drum rumdrückt, wenn man weiter hofft, dass es irgendein Gericht macht, wenn man weiter hofft, dass es reicht, schöne Sätze zu sprechen, dann wird es eben nicht passieren. Das ist dieser Schluss mit schönen Sätzen und Schluss mit Betroffenheitsrhetorik. Jetzt muss gehandelt werden.
Kritik an der Ministerin kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Die tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Susanne Mittag, stellt dem Landwirtschaftsministerium ein Armutszeugnis aus. Es sei nicht gelungen, Alternativen zum Kükenschreddern auf den Weg zu bringen. Nötig sei nun ein konkreter Zeitpunkt für ein Ende des Kükentötens.
Aus Berlin berichtete Cecilia Reible. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May an der Parteispitze der Tories und in Downing Street Number 10 gilt der frühere Außenminister Boris Johnson ja als Favorit. Dass er in die Stichwahl kommt, das halten die allermeisten für gesetzt. Viel spannender ist die Frage, wer gegen ihn antreten wird. Bis Ende nächster Woche soll das Kandidatenfeld auf 2 zusammenschnurren. Heute hat das komplizierte Abstimmungsprozedere begonnen mit einem Erfolg für Boris Johnson, wie aus London Friedbert Meurer berichtet.
Jeremy Hunt, 43. Boris Johnson, 114.
Runde 1 ging klar an den Favoriten. Boris Johnson erhielt 114 Stimmen. Das ist mehr als ein Drittel allein im ersten Wahlgang. Es ist auch mehr als die 105 Stimmen, die im letzten Wahlgang genügen würden, um unter die 2 besten Kandidaten zu kommen. Auf Platz 2 landete Außenminister Jeremy Hunt mit 43 Stimmen, gefolgt von Umweltminister Michael Gove mit 37 Stimmen. Dass Johnson den ersten Wahlgang anführen würde, das war klar erwartet worden. Aber dass er weit über 100 Voten erhielt, lässt ihn im Moment fast unschlagbar erscheinen. Chris Grayling, der Verkehrsminister, ist ein erklärter Anhänger Boris Johnsons. Er warnt vor Übermut.
I think the one lesson that you learn from conservative leadership contests is you never take anything for granted. It's a good
start. Bei all den Wahlen eines neuen Vorsitzenden der konservativen Partei habe ich eines gelernt: Sie bekommen nichts geschenkt. Wir verfügen jetzt über eine gute Ausgangsbasis, aber wir haben noch viel zu tun. Nur diese Wettbewerbe sind einfach unvorhersehbar.
But this is a conservative leadership contest, and as we know from those, they're never predictable.
Boris Johnson selbst ließ sich vor den Kameras nicht blicken. Er dankt verdrängte schriftlich und erklärte, es liege noch ein langer Weg vor ihm. Das Lager Johnson weiß, dass ihr Kandidat im weiteren Verfahren fast nicht mehr aufzuhalten ist. Es sei denn, Johnson gerät durch fahrlässige Äußerungen noch ins Stolpern. Amber Rudd, die Sozialministerin, ist keine Anhängerin Johnsons, sondern die führende Remainerin im Kabinett. Ihr geht das Versprechen Johnsons zu weit, Großbritannien definitiv zum 31. Oktober aus der EU zu holen, mit oder ohne Vertrag. Das Verfahren besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wählt die Fraktion zwei Abgeordnete. Deren Namen werden dann den Parteimitgliedern vorgelegt. Dann starten sie wieder neu. Es wird dabei 16 gemeinsame Anhörungen der beiden geben, fast alle live und öffentlich. Da müssen sich die Kandidaten viel mehr exponieren. Darauf setzen die Gegner Johnsons, dass der frühere Außenminister noch einen oder mehrere entscheidende Fehler begeht. Vor allem wird er ständig gefragt werden, wie er denn garantieren will, dass zum 31. Oktober der Brexit endlich kommt. Der frühere Premierminister John Major, auch er ein Konservativer, meinte, dieses Versprechen ist nicht zu halten. Ich halte das für unglaubwürdig. Ich kann nicht sehen, wie das zu schaffen sein soll. Boris Johnson und auch andere kreuzen doch heimlich hinter dem Rücken ihre Finger und pfeifen gegen den Wind. Sie hoffen auf ein Wunder, das noch geschehen möge. Von 10 Kandidaten blieben heute 7 übrig. Sie werden am Dienstag in den zweiten Wahlgang gehen. Spätestens am Donnerstag fällt dann die Entscheidung in der Fraktion. Danach folgt sofort die Urwahl durch die Parteimitglieder. Eines steht fest, da die beiden einzigen weiblichen Kandidatinnen heute ausschieden, wird der nächste britische Premierminister garantiert wieder ein Mann sein.
Aus London war das Friedbert Meurer. Mit der Europawahl Ende Mai, da hat der Machtkampf um die EU-Spitzenposten erst so richtig begonnen. Die 4 proeuropäischen Fraktionen im Europäischen Parlament, die fangen jetzt damit an, Gemeinsamkeiten auszuloten, denn ihnen ist klar, dass ein zerstrittenes Parlament gegen die Staats- und Regierungschefs keine Personalien wird durchsetzen können. Auch die rechtsgerichteten Parteien, unter ihnen die deutsche AfD, bündeln ihre Kräfte, unser Korrespondent Paul Vorreiter berichtet.
Eine Mega-Allianz der Nationalisten, wie sie Italiens Innenminister Matteo Salvini ins Auge gefasst hat, ist die Fraktion Identität und Demokratie nicht geworden. Sie kommt der Größe nach an 5. Stelle hinter Christ- und Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen. Manche berühmte Vertreter des rechten Spektrums, wie zum Beispiel der Brite Nigel Farage von der Brexit-Partei, macht einen Bogen um sie. Ebenso die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit, die die russlandfreundliche Haltung ablehnt. Allerdings stellt die Fraktion 73 Abgeordnete aus 9 Ländern, beansprucht die Meinungsführerschaft unter den rechten Kräften im Parlament. Die größte Rolle darin spielen die italienische Lega, Frankreichs Rassemblement National und die deutsche AfD. Jörg Meuthen, stellvertretender Fraktionschef, verspricht in der kommenden Legislaturperiode konstruktive Arbeit.
Zu konstruktiver Arbeit gehört es aber auch, häufig Nein zu sagen, denn vieles, was hier beschlossen wird, ist Unfug, der den Bürgern unseres Kontinents massiv schadet. Deshalb sagen wir Nein zu weiterer Kompetenzanmaßung der EU, Nein zu weiter zunehmender Vergemeinschaftung, wir sagen Nein zur Entmündigung der Nationalstaaten.
Das Europa, das der I&D-Fraktion vorschwebt, möchte Nationalstaaten in ihrer Souveränität vor Brüssel schützen, verspricht mehr Subsidiarität und Wettbewerb, aber auch innere Sicherheit, wozu eine harte Linie zählt gegenüber Flüchtlingen ohne Bleiberecht, sowie ein konsequenter Schutz von Außengrenzen. Die Fraktion, zu der unter anderem noch die österreichische FPÖ, der belgische Vlaams Belang, gehört, sieht sich noch nicht am Ende der Gruppenbildung. Fraktionschef Marco Zanni von der italienischen Lega.
Per quanto riguarda la politica di allargamento del nostro gruppo,
was die Erweiterungspolitik unserer Gruppe anbelangt, so sind wir für alle Delegationen offen, die unsere Prioritäten in den großen Reformgebieten teilen, die also unserer politischen Erklärung zustimmen, in der die Ziele für die nächsten 5 Jahre festgehalten sind. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban stellte Zanni eine Zusammenarbeit in Aussicht, wo man auf einer Linie sei. Angesprochen auf mögliche Trennlinien innerhalb der Fraktion, entgegnete Marine Le Pen:
Nous sommes également très imprégnés de l'idée que nous sommes des nations différentes.
Wir sind gleichermaßen sehr ergriffen von der Idee, dass wir unterschiedliche Nationen sind, dass wir unterschiedliche Ansichten aufgrund unterschiedlicher Traditionen haben. Das müssen Sie uns nicht sagen. Aber was die großen Fragen angeht, haben wir eine gemeinsame Linie. Womit womöglich wird es uns gelingen, zu zeigen, dass wir die in sich stimmigste Fraktion im EU-Parlament sind.
Notre groupe est peut-être le plus cohérent politiquement de tous les groupes qui vont voir le jour.
Wie stimmig die Grundlage für eine Zusammenarbeit ist, das versuchen unterdessen Christ- und Sozialdemokraten mit Liberalen und Grünen auszuloten. Heute begannen die Sondierungen in 5 Arbeitsgruppen, die bis kommenden Montag andauern sollen. Nach wie vor ist unklar, welcher Kandidat oder welche Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten die Mehrheit bei diesen Fraktionen finden wird. Die Personalfrage wird auch das große Thema des EU-Gipfels kommende Woche in Brüssel sein.
Informationen von Paul Vorreiter. Ein gemeinsames Budget für die Eurozone. Viele Milliarden Euro umfassend, diese Idee des französischen Präsidenten Macron, die stand mal zu Beginn der Diskussion, die heute Nacht jetzt mit einer Einigung zu Ende gehen könnten. In Luxemburg könnten die Finanzminister der Euroländer heute Nacht eine Einigung erzielen. Viel übrig geblieben ist aber nicht von den Vorschlägen von Emmanuel Macron. Aus Brüssel dazu Peter Kapern.
Am Ende bleibt Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister, nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Voll des Lobes war er für das Reformpaket, über das die EU-Finanzminister derzeit beraten, auch wenn das kaum mehr ist als ein blasser Schatten jener Vorschläge, die sein Staatspräsident Emmanuel Macron vor knapp 2 Jahren vorgelegt hatte.
More stability for the Eurozone, more security for the savers. A historic reinforcement of the Eurozone.
Mehr Stabilität für die Eurozone, mehr Sicherheit für die Sparer, eine historische Stärkung der Eurozone, so Le Maire, als er in Luxemburg eintraf. Ob das Reformpaket diese Versprechen tatsächlich einlösen kann, ist äußerst fraglich. Im Zentrum steht das Eurozonenbudget, das nach den Vorstellungen Macrons rund 100 Milliarden Euro im Jahr umfassen sollte. Mit dem Ziel, Staaten, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, zu stabilisieren und den schwächeren Euro-Ländern durch Investitionen einen ökonomischen Aufholprozess zu ermöglichen. Wie groß dieser Geldtopf am Ende wird, ist offen. Mehr als rund 20 Milliarden für 7 Jahre werden es aber wohl kaum werden. Die damit zu bewirkende Konvergenz in der Eurozone dürfte also überschaubar sein, zumal auch Nicht-Euro-Länder bei ihrer Vorbereitung auf den Beitritt zur Gemeinschaftswährung davon profitieren sollen. Und eine Stabilisierungsfunktion wurde aus dem Aufgabenkatalog des Eurozonenbudgets gleich ganz gestrichen. Auch Punkt 2 des Reformpakets ist noch mit Fragezeichen versehen. Der Rettungsfonds ESM soll umgebaut werden. Er soll Ländern, die unverschuldet in eine Wirtschaftskrise geraten, mit Krediten aushelfen. Zu welchen Bedingungen ist aber nach wie vor umstritten. Ebenso die Frage, ob der ESM künftig als sogenannter Backstop, als Letztabsicherung bei der Abwicklung maroder Banken einspringen soll. Und das dritte Reformprojekt, die gemeinsame Einlagensicherung, wird ohnehin nur vertagt werden, weil keine Einigkeit darüber besteht, in welchem Umfang südeuropäische Länder ausfallgefährdete Kredite und staatliche Schuldpapiere aus den Bilanzen ihrer Banken streichen müssen, bevor die Nordeuropäer einer gemeinsamen Einlagensicherung zustimmen. Trotzdem drängte Le Maire seine Amtskollegen, in der kommenden langen Sitzungsnacht zumindest Minimalkompromisse zu schließen.
All those decisions would represent a major breakthrough for the Eurozone.
Weil diese Kompromisse einen tiefgreifenden Durchbruch für die Eurozone bedeuten würde. Das sieht die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, offenbar ganz anders. Sie legte in Luxemburg den Finanzministern eine Wunschliste für die nächste EU-Kommission vor, um die Eurozone gegen die nächste Wirtschafts- und Finanzkrise zu wappnen. Ganz oben finden sich auf dieser Liste die Verwirklichung der Bankenunion inklusive gemeinsamer Einlagensicherung und ein Stabilisierungsinstrument, um unverschuldet in wirtschaftliche Nöte geratene Euro-Länder stützen zu können. All das also, worauf sich die Finanzminister der Eurogruppe in monatelangen Verhandlungen nicht einigen konnten.
Aus Luxemburg berichtete Peter Kapern. Viel Gülle auf deutschen Feldern, das ist nicht nur eine Frage einer olfaktorischen Zumutung, sondern auch ein Umweltthema, das zuletzt für Streit zwischen Berlin und Brüssel gesorgt hat. Denn zu viel Gülle auf deutschen Feldern lässt die Nitratbelastung im Grundwasser steigen. Die EU-Kommission droht Deutschland deswegen mit Strafzahlungen. Jetzt legt die Bundesregierung eine Einigung vor. Volker Fintermer fasst zusammen.
Viel Zeit hätte sich die Bundesregierung nicht mehr lassen können mit der Einigung. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Juni drohen Strafzahlungen von mehr als 800.000 Euro pro Tag, wenn die Nitratbelastung im Grundwasser an vielen Orten in Deutschland nicht spürbar verbessert wird. Dabei hatte die Bundesregierung die Düngeverordnung erst vor 2 Jahren angepasst, aber die EU-Kommission mahnte weitere Beschränkungen an. Das Nitrat gelangt vor allem beim Düngen in die Umwelt und ist potenziell gesundheitsgefährdend und vor allem für Säuglinge gefährlich. Jetzt spricht Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Rande ihrer China-Reise gegenüber dem Deutschlandfunk von einem guten Gesamtpaket, auf das man sich verständigt habe, um die besonders stark belasteten Regionen zu entlasten.
Da sagen wir ganz klar, Düngung muss dort ganz gezielt um 20% reduziert werden. Das ist ein enormer Aufwand für die Landwirte. Das heißt auch, dass es zu Ertragseinbußen kommt. Aber wichtig ist, dass das Grundwasser in Ordnung ist.
Darüber hinaus soll es in Hanglagen breitere Randstreifen geben, auf denen nicht gedüngt werden darf, um den Nitrateintrag in die Gewässer zu bremsen. Dazu kommen verlängerte Sperrfristen, in denen auf den Feldern nicht gedüngt werden darf. All das soll differenziert geschehen, um die Landwirtschaft insgesamt nicht zu stark zu beeinträchtigen. So soll mit Bodenproben der Düngebedarf nachgewiesen werden, um etwa Raps im Herbst düngen zu können.
Kurzum, wir werden insgesamt die Düngung in Deutschland nachhaltiger gestalten, den Gewässerschutz deutlich verbessern, ohne dass die landwirtschaftlichen Betriebe über das erforderliche Maß hinaus eingeschränkt werden.
Julia Klöckner setzt darauf, mit diesem Paket den Streit mit der EU-Kommission lösen zu können und will nach Möglichkeit gemeinsam mit Umweltministerin Svenja Schulze nach Brüssel reisen, um dort mit der Umweltkommissarin Weller die abschließenden Gespräche über das Paket führen zu können. Der Deutsche Bauernverband lehnt die erweiterten Beschränkungen ab und warnt davor, dass künftig mehr Lebensmittel nach Deutschland importiert werden müssten. Die Wasserverbände verweisen dagegen auf die deutlich steigenden Kosten für die immer aufwendigere Wasseraufbereitung des Trinkwassers.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Volker Fintammer. Einen kräftigen Dämpfer haben bei der Europawahl sowohl CDU als SPD einstecken müssen. Beide Parteien kamen auf weniger Wählerzustimmung denn je bei einer bundesweiten Wahl. Danach kamen den Sozialdemokraten dann ihre Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles abhanden. Und auch die CDU ist mit Debatten um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vollauf beschäftigt. Jetzt will die schwarz-rote Koalition Arbeitsfähigkeit beweisen. Am Abend treffen sich die Fraktionsspitzen zu einer Klausur. Stefan Dethchen berichtet.
Beim Treffen der Fraktionsvorstände sitzen Politiker zusammen, die dieser Tage in zwei Welten zu leben scheinen. In der einen kämpfen sie mit Führungsproblemen in ihren Parteien, in der anderen arbeiten sie fleißig und produktiv in einem Regierungsbündnis zusammen, das angeblich viel besser funktioniert, als es der Zustand der Parteien ahnen lässt.
Ich glaube, die Große Koalition ist deutlich besser als ihr Ruf,
beteuert Carsten Schneider am Morgen im Deutschlandfunk. Als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion sitzt er nun mit am Tisch.
Der Ruf wird sich der Realität anpassen und sie wird bis 2021 halten.
Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, listet im ARD-Fernsehen derweil die Agenda des Regierungsbündnisses auf. Ganz oben die Mobilfunkversorgung. Gestern spülte die Versteigerung der G5-Lizenzen 6,5 Milliarden Euro in den Staatshaushalt. Jetzt will die Koalition dafür sorgen, dass auch die Bürger profitieren.
Wir müssen uns jetzt überlegen, wie beseitigen wir zum Beispiel die weißen Flecken, da wo niemand Mobilfunk hat, die grauen Flecken, wo nur ein Anbieter irgendwo zur Verfügung steht. Wir haben wirtschaftliche Fragen. Die Wirtschaft schwächt sich ein bisschen ab. Darüber müssen wir uns unterhalten. Und das Thema Pflege ist ein Dauerbrenner. Das heißt, insofern beschäftigen wir uns mit den wirklich wichtigen Fragen.
Nicht auf der Themenliste des Unionsfraktionsvorsitzenden die Streitthemen, die im Herbst zu den Sollbruchstellen der Koalition werden könnten. Das schwierige Ringen um das Klimaschutzgesetz oder der offene Streit um die Grundrente. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert, auch hier müsse jetzt Tacheles geredet werden, Entscheidungen aber sollen heute und morgen nicht fallen. Damit man sich nicht in den innenpolitischen Streitthemen verbeißt, lenkt man den Blick bewusst auch in die weite Welt. Die Bürgermeisterin von Freetown im westafrikanischen Sierra Leone, Yvonne Akisoya, ist als Dinner-Speakerin geladen. Und dann soll es natürlich auch darum gehen, die düstere Stimmung der Koalitionäre aufzuhellen.
Natürlich geht es bei so einer Klausurtagung auch darum, dass man einfach mal zusammensitzt, dass man ein bisschen quatscht und dass man sich also darüber austauscht, wie die politische und auch die persönliche Arbeit zusammen weiter gut erfolgen.
Für Stoff zum Quatschen hat seitens der CDU zuletzt Fraktionschef Brinkhaus selbst gesorgt, als er seine Partei mit einem Votum für Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin in Wallung brachte. Und bei der SPD ist sowieso alles offen. Im Dezember, so ist der Zeitplan, soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden. Könnte eine Entscheidung für einen dezidierten GroKo-Kritiker wie Juso-Chef Kevin Kühnert auch das Urteil über die Große Koalition bedeuten? Fraktionsgeschäftsführer Schneider spricht Kühnert im Deutschlandfunk-Interview überraschend deutlich die Qualifikation als Parteichef ab.
Nein, ich bitte Sie ganz ehrlich, macht wirklich einen guten Job als Vorsitzender der Jusos, auch seinen Job, aber mit Sicherheit nicht derjenige, der die Partei führen kann in einer solchen Situation. Das ist, da habe ich mich doch sehr gewundert über diese Spekulation.
Und wer dann? Mehr als Spekulationen und Hinweise auf Zeitpläne dürfen sich auch die Spitzen der Unionsfraktion von ihrem Koalitionspartner heute und morgen nicht erhoffen. Am Ende der Klausur sollen morgen Papiere zu Sachthemen vorgestellt werden, Wegweisungen einer Koalition, die auf dem Weg ins Ungewisse ist.
Aus Berlin unser Korrespondent Stefan Detjen. Und Ende der vergangenen Woche, da hat die Koalition schon Tempo gemacht mit einem umfänglichen Paket zu Migration und Fachkräftezuwanderung. Eine heftige Debatte hat es im Bundestag zu den schärferen Regeln für schnellere Abschiebungen gegeben. Heute auch Thema der Innenministerkonferenz in Kiel. Dazu Anja Grusnick.
Gute Laune am zweiten Tag der Innenministerkonferenz in Kiel. Während gestern die Unterschiede betont wurden, stehen heute Kompromisse und Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt. Am Vormittag tagten A- und B-Länder zunächst getrennt. Dann gab es ein sogenanntes Einigungstreffen, um Kompromisse auszuloten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD sagte im Anschluss:
Im Einigungsgespräch haben wir uns in vielen Fragen geeinigt, in einigen gar nicht, das war aber absehbar. Und jetzt geht's in den Kamin. Bei Afghanistan haben wir gesagt, gibt es keine Annäherung, auch keinen Kompromiss, da bleibt jeder bei seiner Linie.
Unter anderem will Bayern die Abschiebungen nach Afghanistan ausweiten und diese nicht mehr nur auf Straftäter, Gefährder und Identitätstäuscher beschränken. Die SPD werde dem nicht zustimmen, so Pistorius, da Afghanistan nach wie vor ein unsicheres Land sei. Bundesinnenminister Horst Seehofer hingegen betont:
Wir haben eine ganz klare Linie, das ist die klare Linie der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen, dass wir abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abschieben und diese Abschiebung nicht nur reduzieren auf Straftäter.
Einig sind sich die Innenminister dagegen, dass sie Clans mit zahlreichen kriminellen Mitgliedern stärker in den Fokus nehmen wollen. Dabei geht es darum, alle Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequenter zu verfolgen. Bei einem weiteren Punkt versuchte Bundesinnenminister Seehofer, die Aufregung der vergangenen Tage herunterzuspielen, nämlich beim Thema Zugriff auf sogenannte Smart-Home-Daten. Er stellte klar, die Bundesregierung habe da nichts Neues vor. Zusätzliche Befugnisse solle und werde es nicht geben.
Ich höre kein Kinderzimmer ab, ich höre keine Kinderpuppe, die einen Chip im Bauch hat, ab und ich höre auch nicht irgendeine Lautsprecherbox, die speichert ab. Das ist nicht geplant. Die eine Ausnahme, dass der digitale Bereich vom Verfassungsschutz so ausgeleuchtet werden kann wie das Telefon, das analoge. So. Und das kann man nicht aus Gusto machen. Entweder braucht man einen Richter oder eine parlamentarische Kontrollkommission. Und da geht es ausschließlich darum, Schwerverbrechen zu verfolgen und nicht präventiv abzuhören.
Insgesamt 69 Tagesordnungspunkte wurden heute durchgesprochen. So sollen zum Beispiel die Vereine der Fußball-Bundesliga künftig mehr tun, um bei ihren Spielen Krawalle zu verhindern. Dass sich die Clubs an den Kosten beteiligen, lehnt allerdings die Mehrheit der Innenminister ab. Im Herbst soll es laut Seehofer ein Gespräch mit dem DFB und der Deutschen Fußballliga geben. Bis morgen Mittag wollen die Innenminister die Tagesordnung durchgearbeitet haben und dann ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen.
Aus Kiel war das Anja Grusnick. Die Auktion der 5G-Lizenzen für ein blitzschnelles Internet hat deutlich mehr Geld gebracht als geplant. Die Betreiber kritisieren jetzt genau das. Tamara Land mit weiteren Reaktionen.
Mehr als 6,5 Milliarden Euro haben die Netzbetreiber für die 5G-Lizenzen bezahlt. 1,5 Milliarden mehr als ursprünglich erwartet. Und so mischt sich in die Erleichterung über das Ende der Auktion auch schnell Ärger über das Verfahren. Wir sind davon überzeugt, dass eine Frequenzvergabe über eine Auktion kontraproduktiv für den Mobilfunkausbau in Deutschland war, sagte Valentina Deiber von Telefonica Deutschland. Und auch die Deutsche Telekom äußerte deutliche Kritik. Pressesprecher Philipp Schindera.
Das Ganze hat einen sehr bitteren Beigeschmack. Wir hätten es deutlich früher und deutlich billiger haben können. Das Auktionsdesign hatte Schwächen, die sind hier zum Tragen gekommen und dadurch ist der Industrie sehr viel Geld verloren gegangen, das sie für den Netzaufbau dringend gebraucht hätte.
Der Digitalverband Bitkom teilt diese Kritik. Das Auktionsverfahren habe dazu geführt, dass die Frequenzen zu teuer geworden sind, sagt Nick Kriegeskotte, Leiter des Bereichs Infrastruktur bei Bitkom.
Mit den über 6 Milliarden Euro hätte man 30.000 bis 50.000 neue Mobilfunkstandorte in Deutschland
Deutschland aufbauen können. Wir haben aktuell 75.000, sodass das ein enormer Beitrag dafür gewesen wäre, in die Flächenversorgung besser zu werden.
Positive Reaktionen auf das Ende der Auktion kommen indes aus der Industrie. Die Verbände der chemischen Industrie, der Automobilindustrie, des Maschinen- und Anlagebaus und der Elektroindustrie begrüßen in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass es mit 1&1 Drillisch nun einen vierten Netzbetreiber im Markt gibt. Das erhöhe den Wettbewerb und damit steige auch die Chance, die bisher vielfach unzureichende Mobilfunkversorgung für Industrieunternehmen und Endverbraucher zu verbessern.
Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.